Was würdest du jemandem sagen, wenn du sagen müsstest, ich bin Martin Kohlspedt, ich bin Musiker und ich mache folgende Musik?
Ja, also ich versuche mich selbst diesen Genrebegriffen ein bisschen natürlich fernzuhalten, aber was ich für Wörter benutze, sind zum Beispiel Klavier. Das Zentrum sind Klavierstücke, wirklich instrumentale Klavierstücke. Was sich da jedoch drumherum formt, ist Elektronik. Ich mache sehr intuitive Musik, sie ist 70% improvisiert, also könnte man am Ende von intuitiver Klavierelektronik Elektronika sprechen, Filmmusik oder was auch immer. Es gibt da ziemlich viele Adjektive, die da möglich wären.
Wie bist du zu der Liebe zum Klavier gekommen? Es gibt momentan so eine kleine Dokumentation im Internet, wo auch ein paar frühe Aufnahmen von dir und deiner Familie gezeigt werden. Da bist du auch immer schon mit dem Klavier zu sehen. Lag das sozusagen in der Wiege schon mit drin?
Kann man so nicht sagen. Das kam mit dem 12. Lebensjahr, wenn das Gehirn anfängt, tatsächlich auch quer zu denken auf dem Land. Ich habe da immer einen Gesprächspartner gesucht und das Klavier war schon wie ein abgeschlossener Raum, kann man sagen. In dem Moment, wo man die Vorderwand herausnimmt und sich weit genug hineinbeugt, war man einfach allein und konnte halt Dinge kryptisch für sich aussprechen und ehrlich mit sich sein, was halt so nicht so einfach war zu der Zeit. Ja, und so hat das angefangen, dass ich das kultiviert habe, immer wieder die Dinge am Klavier zu ordnen und zu defragmentieren und ja, kleine Motive dafür entworfen, für den einzelnen Glitch.
Wann hast du gemerkt, dass deinen Zugang zum Klavierspielen vielleicht doch ein anderer ist als der, den viele andere Musiker haben?
Das Schöne ist, dass man sich darüber nie wirklich Gedanken gemacht hat, erst als ich dann mit meinem 25. Lebensjahr so ganz langsam in die Öffentlichkeit damit gegangen bin. Ich wusste nicht, dass ich das teilen ließe oder irgendwas dergleichen. Ich habe einfach immer Flussbewegungen erzeugt, gleiche Motive hintereinander gespielt, um ja, vielleicht irgendwie an das Unterbewusste ranzukommen. Ich habe das gemocht, durch das immer wieder Wiederholen der Dinge und durch Arpeggios dann ja in so einen Zustand zu kommen, den ich, nachdem ich ein bisschen süchtig geworden bin. Und genau, und mittlerweile habe ich das Gefühl, der lässt sich teilen. Und ich versuche das natürlich in ein Stück weit kompatibel zu gestalten, die Wellenbewegungen zu übersetzen, bis hin ins Lauteste, bis zum Leisesten und halt diese ganze Range auszufüllen und weiter zu forschen. Aber diesmal halt mit dem Resonanzkörperpublikum.
Die Shows sind ja, wie du schon gesagt hast, auch so, dass da jeden Abend auch was Neues entstehen kann, dass das nicht immer gleich ist, sondern dass das auch in Zusammenarbeit sozusagen mit dem Publikum neu entsteht. Bei deiner neuen Platte Strom musst du dich ja trotzdem irgendwo entscheiden, eine bestimmte Komposition festzuhalten oder einfach zu sagen, das ist das, was auf die Platte kommt. Wie gehst du da vor? Was ist da für dich so der Maßstab, da zu sagen, auf Platte arbeite ich anders als in der Live-Situation?
Ich habe eine Schranke für mich gestellt und das war, wenn ich aktiv versucht habe, auf das Stück einzuwirken, habe ich es hinterher wieder verworfen. Ich habe gemerkt irgendwie, oh ja, das muss kompositorisch, oh, das muss fertig, oh ja, das muss 4 Minuten lang sein. All solche Gedanken habe ich versucht zu killen, weil das einfach nur solche menschlichen Ängste waren. Ich wollte das einfach laufen lassen. Und wenn ich dann morgens um 4 endlich diesen Punkt erreicht habe und ich dann als allererstes das Stück Xai zum Beispiel eingespielt habe, habe ich gemerkt, ja, genauso sollte sich das anfühlen. Und dann habe ich es hinterher auch brutal so gelassen, ohne dass ich ja da noch viel geschnipselt habe.
Du kommst aus Breitenworbis gebürtig. Ich bin ja selbst in Duderstadt aufgewachsen, aber ein paar Jahre vor dir. Das heißt, ich habe sozusagen diese Wendezeit dort komplett miterlebt. Du bist ja eigentlich eher ein Nachwendekind, wenn man das so sagen mag. Das heißt, du bist aufgewachsen direkt in den Jahren nach der Wende. Das war ja für viele so die Zeit, wo auch so ein bisschen nach der Euphorie der Wende sich so ein bisschen Desillusion breit gemacht hat und wo nicht alles so gelaufen ist, wie man sich das vielleicht ursprünglich mal vorgestellt hat. Hast du davon in deinem Aufwachsen überhaupt was mitbekommen? Wie war denn die Situation bei euch?
Ich komme aus einem recht normalen, leistungsgeprägten, sicherheitsgeprägten Haushalt auf dem Land. Ich habe eher schon tatsächlich das Gefühl, dass ich nicht Wendekind war. Also alles wurde gleich gehalten und da wurde auch jeder Trieb, der sich da irgendwie entwickelt hat, gleich abgeschnitten, damit man irgendwie den normalen Weg geht, ja. Und das hat man, also das ist ja tatsächlich eher in der Erziehung, war noch eher die DDR. Das hat man schon gespürt. Und ja, aus der hat man sich dann auch, und da hat sich auch ein Entfaltungsdrang halt einfach immer weiter hineingedrückt. Und während der Schulzeit und naturwissenschaftliches Gymnasium und hier das und du musst das und Geld, hat sich dann irgendwann halt so ein Gerüst um einen gebildet, was es kaputt zu machen galt. Ja, und da, ja, die Freiheit irgendwie, die Freiheit steckt da irgendwie in einem. Ich weiß nicht, ob das irgendwie vielleicht sogar ein Stück weit daher kommt, da habe ich schon öfter mal Gespräche drüber geführt, ob natürlich die Eltern noch von Mauern umgeben waren oder nicht und ob man das vielleicht noch in sich trägt, genau solche Entfaltungsgedanken. Das kann ich nur spekulieren, aber es fühlt sich so an, als würde ich die ganze Zeit nach Freiheit suchen, so ein Stück weit.
Diese Freiheit hast du ja in der Musik ein bisschen gefunden. Gibt es da für dich sozusagen so Vorbilder oder gab es besondere Musik, die dich geprägt hat? Für viele ist es ja auch so die Musik der Jugend, so die CDs und Platten, die man da so sammelt. Gab es da irgendwie so einen Aha-Moment, wo du von anderen Leuten Musik gehört hast und gedacht hast, da ist was für mich drin?
Das gab es tatsächlich, ja. Auch wenn es da nie so wirklich musische Idole gab, habe ich mit der allerersten Platte von The Album Leaf, als ich The Light gehört habe, also wirklich auf Einfachheit beruhende Tiefe, also so Komplexität durch ganz, ganz viele einfache Layer, die dazu geführt haben, über eine sehr vertraute Art und Weise da ganz tief einzutauchen und sich komplett darauf zu verlassen. Und da habe ich mit dieser Platte, ich glaube, ein ziemlich großes Stück von mir selbst auch entdeckt. Oder beziehungsweise den Mut entdeckt, dass man sowas tatsächlich laut aussprechen kann und darf und mit der ganzen Welle Ludovico Einaudi, Jan Diersen und Hans Zimmer und kam dann immer mehr davon, wo man gemerkt hat, warum denn eigentlich nicht? Und ich hatte das schon immer für mich gemacht, immer geheim im stillen Kämmerchen und dann kommen doch irgendwie die eigenen familiären Einschläge, wo ich genau diese kindlichen Sehnsüchte, die da überall drin gespeichert werden, auch nach außen tragen wollte, reflektiert haben wollte, kommuniziert haben wollte. Und dann ist man Schritt für Schritt an den Punkt gekommen, dass man verarbeitet hat, dass man die Sachen, diese jugendlichen Stücke, die ich auf Tag und Nacht noch gesammelt habe, im Kontext von heute verarbeitet habe, im Live-Konzert. Ab davon, und mit dem Gegenüber als Spiegel, die immer weiterentwickelt. Und ja, und damit auch die Ängste, Probleme und Sehnsüchte von sonst woher.
Die ersten beiden Platten, Tag und Nacht, sind für dich auch konzeptionell abgeschlossen mit den Remixen dazu, als sozusagen der erste Teil deiner musikalischen Arbeit in den letzten Jahren und Jahrzehnten, kann man ja schon fast sagen. Mit Strom hat jetzt ein anderes Kapitel begonnen. Das Konzept bei Tag und Nacht klingt ja auch erstmal ziemlich klar. Strom ist ja etwas, was durchaus ambivalent zu sehen ist oder mehrere Deutungen zulässt. Das Erste, was natürlich auffällt, du hast diesen Begriff des Fließens ja vorhin schon kurz mal erwähnt, ist natürlich Strom als Wasser, als Fluss, also auch als Flux kennt man das ja auch in der Kunst. Wie weit ist das im Kopf gewesen, als du diese Platte fertiggestellt hast und auch so benannt hast?
Also der Ursprung, warum dieses Album aus mir raus musste, ist, dass es einen Gegenüber gab, wo ich nicht genau weiß, ob der existiert oder nicht, ob es eine Illusion ist oder nicht. Und den habe ich quasi in so eine elektronische Bedrohung verwandelt. Am Klavier habe ich immer schon den Ausdruck unter Kontrolle gehabt. Ich habe die Adjektive so ein bisschen zu Ende geformt und konnte quasi fast retrospektiv da herumwühlen und die Dinge für mich ausdrücken. Das war aber sozusagen im eigenen Kämmerlein. Dieser Gegenüber, diese elektronische Komponente, dieses Raster, dieses Starke, dieses Riesige auf einmal, was episch, Pathos und alles auf einmal ineinander verquirlen konnte, ohne dass ich genau weiß, in welche Richtung das geht, hat dann den Gegenpol hervorgerufen. Und was ich eigentlich nur getan habe, ist, Synthesizer einzuschalten und dazu eine Flussbewegung am Klavier zu erzeugen und die Sachen tatsächlich einfach miteinander reagieren lassen, während ich sie aufgenommen habe. Und dabei sind diese Stücke entstanden, die im Gegensatz zu Tag und Nacht, die wirklich aus gespeicherten Sehnsüchten zwischen 12. und 20. Lebensjahr entstanden sind, ist Strom tatsächlich einfach nicht aktiv beeinflusstes Laufen lassen. Und ja, und die Elektronik hat den Stellenwert darin, das zu rahmen, am Ende sogar zu unterstützen, am Anfang zu bedrohen, teilweise aber auch zu karikieren, komplett mit dem Filzstift drüber zu malen. Ich hab ein neues Instrument gewonnen, was mir möglich machte, die Dinge wirklich in den Kontext zu setzen.
Das ist ja die zweite Bedeutung, die Strom auch hat. Strom aus der Steckdose, Elektronik, elektronische Musik, hat da ja auch einen ganz anderen Stellenwert für dich jetzt gewonnen in der Musik und auch im Auftritt.
Richtig. Diese Zweideutigkeit war einfach ein kleiner, schöner Wink mit dem Zaunfall, den man als allererstes auch denken sollte. Aber ja, live sollte das diskutiert werden, was ich vorher sozusagen auf den Alben an Grundvokabular für mich gesammelt hat. Und das ist auch genau das, was passiert. In dieser Improvisation wirkt man das alles hoch und knallt das aufeinander. Teilweise mischt man die Stücke ineinander, die haben alle drei Buchstaben, dann werden es sechs, dann werden es neun. Verschiedene Gefühle prallen da einfach aufeinander und gleichzeitig kann die Elektronik darüber nochmal schreien oder alles kaputt machen oder alles sauber waschen. Und gleichzeitig gibt es aber einfach die ganze Zeit die Klavierstücke, die sich da durcharbeiten und versuchen einfach nur, sich von allem frei zu machen.
Dass diese Art zu arbeiten auf Resonanz stößt, konnte man sehr gut beim schon erwähnten Reeperbahn-Festival auch beobachten. Ich war da, glaube ich, am ersten Abend und am dritten Abend nochmal und da hatte ich so das Gefühl, das hat sich während des Festivals schon rumgesprochen, dass da was sehr Außergewöhnliches passiert. Du hast da ja auch in einer 360-Grad-Kuppel gespielt mit entsprechenden Visuals, die dann getriggert wurden von deiner Musik, also auch ein technisch und künstlerisch nochmal aufwendigeres Projekt. Hast du auch so das Gefühl gehabt, dass du als Resident dieses Festivals da auch nochmal andere Leute, die dich vorher gar nicht kannten, nochmal auf dich aufmerksam machst, verstärkt?
Absolut. Das Reeperbahn-Festival hat nochmal einen großen Ruck gegeben, vor allen Dingen wegen dieser vierfachen Kopie dieses Abends beziehungsweise des Konzerts und gleichzeitig damit einhergehend zu merken, dass jeder Abend komplett anders war. Also die am ersten Abend da waren und dann vielleicht am zweiten nochmal wiederkamen und sogar den dritten gesehen haben, hat man gemerkt, das ist ein improvisiertes Konzept. Selbst der Gegenüber, der die Visuals in die Kuppel projiziert hat, hat auch nochmal mit mir kommunizieren müssen. Alles hat quasi miteinander reagiert und jeder im Raum hat da so ein bisschen seinen Beitrag zu geben. Das war sehr spannend. Ja. Trotzdem wir natürlich diese typischen Startschwierigkeiten, die man immer hat auf dem Reeperbahn-Festival, indem man einfach erstmal innerhalb von einer Stunde alles irgendwie aufbauen muss, alles irgendwie präpariert haben muss. Showcase-Festival heißt es ja dann nicht umsonst. Aber ich habe das Gefühl, wir haben es sehr früh geschafft, da eine eigene Oase zu gründen, die nicht präsentieren musste, sondern die quasi einfach reingesaugt hat in so eine eigene Welt. Und damit, das hat sich wundervollerweise rumgesprochen, haben dann alle ihren Beitrag zugeleistet. Das war super.